Moin Leute und herzlich willkommen hier im LA-Podcast von der OT-Blase. Und bevor wir anfangen, diese Folge wird natürlich präsentiert von Hartmann und Rübe mit ihrem Fizzler.
Es ist so köstlich. Verdammte Scheiße.
Das mehr ist zu den Jungs später in der Episode. Also spar dir deinen Enthusiasmus, der wird noch später kommen.
Okay, okay.
So, und wir sind mal wieder hier mit Gesellschaft im Studio, und zwar Marcel Knöchel.
Marcel, hallo.
Ja, da soll ich reingucken. Der seinen Hattrick in der OT-Blase vollmacht mit seinem dritten Auftritt vor der Kamera. Ja. Manche der aufmerksamen Leute da draußen werden ihn wieder kennen aus der Schauspielerei-Folge und der Folge mit Konfliktspiel.
Die OT, war das nicht OT-Diebstahl?
Nein.
Konfliktspiel, okay.
Konfliktspiel und Schauspiel für Rollenspieler, genau. Machen wir weiter, wenn die Corona-Geschichte vorbei ist. Ne?
Ja, kurz und knapp. Genau, und heute geht es um ein Thema, was von euch vorgeschlagen wurde tatsächlich da draußen. Und zwar Großgruppen bzw. generell Gruppen und das Organisatorische drumherum. Deswegen haben wir den guten Marcel eingeladen, denn er ist selber auch in einigen doch relativ großen Gruppen unterwegs, zusammen mit uns und auch alleine. Und dementsprechend werden wir da jetzt mal so ein bisschen Dreiergestirn, das so ein bisschen mal auseinanderklügeln.
Klüngeln, genau. Kann man schon sagen.
Ich bin wieder so sehr im Kölsch.
Du bist ja Kölsche drinne hier. Also.
Ja, leider gibt es ja wahrscheinlich keinen Karneval, also muss man das
ein bisschen. Ja, Straßenkarneval ist noch nicht verboten. Abgesehen davon freue ich mich wirklich heute Abend hier zu sein.
Wir sollten übrigens nicht so viel über das C-Wort reden, weil ansonsten wird die Folge altert dann schlecht. Wenn wir in zwei, drei Jahren zusammen gucken, dann ist das immer mit diesem,
weißt du? Ja, und dieses ganze Rumgelaber hasse ich auch bei Podcasts. Machen wir weiter.
Ja, genau, Podcast.
Ja, Podcast
und also, Marcel, ich würde mal eins sagen. Du stellst dich jetzt mal ganz kurz vor und stell dir bitte deine Kompetenz vor. Warum haben wir dich denn jetzt überhaupt eingeladen zu einer Folge über Gruppen beziehungsweise vor allen Dingen Großgruppen?
Rechtfertige deinen Auftritt hier.
Hallo, Das ist lustig, weil ich eingeladen wurde mit der Frage, ey Marcel, hast du nicht Zeit und redest ein bisschen über die Verdraker, deine Wikinger-Gruppe, die relativ mannstark ist. Wir sind so an die 34 Leute auf dem Drachenfest. Wir sind auch auf ganz vielen anderen Cons unterwegs, aber dieses Drachenfest ist halt die größte Con, wo wir uns so rumtreiben. Genau, und dann habe ich gesagt, yo, ich habe Zeit.
Ja, das ist gut. Also, wie gesagt, wir werden in der Folge über verschiedene Gruppen, in der wir drin sind, reden. Und vielleicht, damit die Leute so ein bisschen eine Ahnung haben, von welchen Maßstäben wir reden. Du hast ja schon die Verdraker mit 34 benannt. Ansonsten sind wir so, geht das quasi bei uns so stufenmäßig runter von 34 bis so ungefähr 3 bis 4, 5, 6 Leute. Je nachdem. Und wir definieren das halt so ein bisschen mit Kleingruppen, mittelgroßen Gruppen und wirklich Großgruppen. Und je nachdem haben die auch verschiedene Herausforderungen, verschiedene Dinge, die man beachten sollte, verschiedene Sachen, die wegfallen oder dazukommen. Und deswegen hauen wir da jetzt so ein bisschen über die Lahmenge raus. Ansonsten, die anderen Gruppen, bei denen du unterwegs bist, da sind wir auch mit involviert. Sei es jetzt die Arseentruppen auf dem Preis fürs Leben.
Da hätten wir mal drüber reden müssen, wie viele wir da sind. Ne? Das weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, obwohl ich es genau wissen sollte.
Oder so 30 Leute.
Ich glaube, eine feste Zahl ist schwer zu sagen, weil es eine GSC-Truppe ist und da ständig flexible Leute rein.
Aber dennoch sind wir dieses Jahr mehr, als wir jemals zuvor waren. Und ich habe ein paar richtig coole Leute jetzt eingekauft. Ich freue mich sehr.
Eingekauft?
Das muss man
so
sagen.
Millionen wir haben Transfers hier gemacht.
Ey, das ist wie beim Fußball, Leute. Ronaldo ist auch dabei.
Geil, ey. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir ja diesmal den Pokal kriegen.
Genau. ansonsten haben wir halt noch solche Sachen wie das Mittenheimer Strafregiment, das, was wir ja schon öfters mal benannt haben. Es gibt noch eine Hochländergruppe. Wir haben unsere Mischpoke. Also wirklich, wir haben da aus vielen verschiedenen Facetten. Und wir waren ja auch schon mal
Mittenheim.
Habe ich das schon gesagt, mein Freund?
Nein.
Du auch?
Ehrlich?
Ja. Bist du schon vollkommen
nicht so viele Sachen reinlabern, die ich am Ende, das wird, macht alles schwieriger.
Genau.
Das ist alles schwieriger.
Alles schwieriger. Oder wenn das Marc muss das doch schneiden, oder nicht?
Je nachdem, vielleicht nicht. Vielleicht muss das Lukas.
Okay, steigen wir wieder ein. Schnell. Also, du kannst es doch drin lassen.
Also, wie gesagt, wir haben wirklich viele Facetten, was das angeht, mitbekommen. Auch waren wir mal in größeren Fraktionen oder Gruppen als einfach nur Spieler, ohne jeglichen Blick auf das Geschehnis quasi hinter den Kulissen. Und ich finde, dass das auch immer sehr interessant ist, das so ein bisschen zu vergleichen. Vielleicht ist es auch ganz interessant, wir waren ja auch öfters schon mal Teil von Gruppen, ohne dass wir wirklich in, ich sag jetzt mal, im organisatorischen Teil irgendwie
waren. Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Für auch Sachen, wo wir jetzt nicht mehr so aktiv sind.
White Stars zum Beispiel, würde ich mal sagen. Also das waren unsere große Erfahrung, glaube ich, oder? Eigentlich.
Auf jeden Fall im Endzeit-Bereich, weil damit haben wir auch unsere Endzeit angefangen. Ich glaube, im Fantasy waren wir schon mal Teil von größeren Sachen. Also zumindest ich, wobei, ja doch, man könnte es Gruppe nennen. Da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in eine Definitionssache, wann eine Gruppe aufhört, eine Gruppe zu sein und wirklich zu einer Fraktion wird oder so etwas in der Richtung.
Ja, okay. Ich glaube, generell ist es auch ein bisschen Unterschied, ob du Endzeit hast oder ob die Fantasy-Welt hast. Gerade in der Endzeit, zumindest war es früher so, wurde ja die Endzeit sehr von den großen Gruppen dominiert. Du hattest die White Stars, gerade auf dem Fate, beziehungsweise vorhin, das ist ja die größte Endzeit-Veranstaltung. Und das ist so eine Gangsterbande. Auf der anderen Seite hattest du damals die, ich weiß gar nicht, wie sie mittlerweile heißen, die Armee des Stahls, genau.
Man hat die Armee des Stahls, man hat die Fifth
Division. Madcore, auf jeden Fall.
Man hat das Heart, man hat das Suns. Also die Endzeit tendiert immer noch eher zu wirklich sehr großen Gruppen.
Wie es tatsächlich auch, als ich jetzt überlegt habe, welche Großgruppen es so gibt, also bekannten Großgruppen, sind mir viel mehr Endzeitgruppen aufgefallen, als tatsächlich Fantasy-Gruppen. Also von Fantasy-Gruppen meistens eher tatsächlich, die wirklich so allgemein bekannt sind, eher von Conquest, obwohl ich da wirklich jahrelang nicht war,
oder vielleicht
als von irgendwelchen
sehr
anderen.
Sehr namhafte Sachen, die man eher von außen gesehen hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Dub Hardbullen, wo ja unser Blogger Henrik
ist, die ja
wirklich immer sehr groß auftritt.
Ja, genau. Ich kenne wirklich ganz viele Gruppen, gerade innerhalb des Grünen Lagers zum Beispiel, aber auch, also Drachenfest, Rotes Lager, ich kenne die ganzen Wikinger-Gruppen, das sind ja das, nicht nur das große Heer, sondern es gibt ja so viele Gruppen, ich würde sagen, da stinkt das Endzeit total weg.
Und wenn du jetzt zum Beispiel...
Ja, die Spielerschaft ist ja auch wesentlich kleiner.
Genau. Ja, klar, stimmt.
Also genau, das ist ja im Verhältnis. Ich glaube, dass das Verhältnis einfach nur von Endzeit, dass halt die Großgruppen dominierender sind als jetzt beim Drachenfest, wo du Großgruppen hast, aber auch
ganz viele
Leute, die auch vielleicht auch einmal im Jahr mal vorbeikommen, so ein bisschen Urlaubsmäßig, sage ich jetzt einfach mal.
Einmal im Jahr ein paar Leute wegkloppen.
Ja, ist vollkommen
ja, legitim, sicher,
wenn man das machen möchte.
Klar.
Aber es ist halt dann, die sind dann halt meistens nicht krass organisiert, die Leute, die das machen. Halt.
Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, wir waren ja auch auf dem Conquest, wo wir Teil des Untoten Fleisches waren, wo wir dann noch einmal in dem Laird Baron Bay waren, was ja quasi schon mit einer Großgruppe zu vergleichen ist, weil die hatten ein internes Spiel, die haben eine eigene, einen eigenen Style Guide, die haben... OT konnten die viele sich auch sehr gut untereinander und haben dementsprechend auch so ein bisschen hinter den Kulissen halt mehr so den Eindruck eines Freundeskreises gemacht im größten Teil. Und auch das ist sehr interessant zu sehen, weil irgendwann entwickeln sich halt auch solche Geschichten dorthin. Anderes Beispiel, wo wir ja gerade beim Drachenfest sind, Triumvirat fing an als eine Großgruppe, ist jetzt glaube ich ein Lager auf dem
Drachenfest.
Also er war schon vor einigen Jahren, aber damals, wir haben das auch mitbekommen damals.
2006
war es, glaube ich, noch eine Gruppe.
Im Goldenen.
Genau, im Goldenen Lager, und die hätten sich dann irgendwie abgespaltet oder
2006?
So. 2006, ja. Das 2006. War unsere erste.
Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist.
Unser erstes Drachenfest.
Das ist schon ein, zwei Jährchen her. Ja, ja.
So ein klein bisschen.
Ich habe immer ein bisschen Angst, ob wir die ganzen, ob wir die Altlaper sind, die immer den Memes da gestellt
haben. Nein. Ey, als ich angefangen habe, 2008, gab es auch schon Altlaper.
Genau. Ich weiß,
und
ja.
Und das.
Aber die werden ja irgendwann älter. Also,
ich glaube, die haben alle Kinder und haben aufgehört.
Großväter waren ja auch irgendwann mal jung und haben sich dann über ihre Großväter aufgeregt, dass sie so
ähnlich
alt und
wie beim Begriff Boomer ist Altlaper auch so ein bisschen eine ein Geisteszustand, eine Art...
eine Präsenz, aktuelle Präsenz. Eine Art
Philosophie.
Okay.
So eine, das haben wir schon einmal gemacht, das müssen wir nicht
aber noch wieder machen. Aber wir quatschen ja auch die ganze Zeit darüber, dass wir jahrelange Laberfahrungen haben.
Stimmt, aber...
Und erzählen den Leuten das.
Aber wir sind nicht solche Leute, die sagen, dass bestimmte Diskussionen einfach nicht mehr sein müssen, weil wir die vor 10 Jahren auf irgendwelchen kleinen Kongressen schon...
Okay. Genau, und das Schlimmste an diesen Altlabern ist, dass die in Foren dann immer darauf verlinken, was was ich 10 Jahren gesagt wurde. Ja. Aber diese Foren gibt's, also ich kenne die gar nicht mehr. Gibt's nicht mehr, oder?
Also ich kannte noch Foren tatsächlich, jetzt mal ein kurzer Abstecher. Auf jeden Fall kannte ich wirklich so, als ich angefangen habe mit Lab, da gab's so, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, lab.org oder so, oder labforum.de oder so ein Ding. Und das war auf jeden Fall so, vor allen Dingen, da gab's 1:1, wirklich 1:1, genau dasselbe, was jetzt im Lab Outfit Facebook in der Facebook-Gruppe gibt. Da solltet ihr Outfit posten, natürlich dann wirklich mit der schlechtesten Kamera, die es auf der Welt gibt.
Ja, klar.
Und dann wurde sich darüber ausgelassen. Das war 1:1 dasselbe, schon vor 15 Jahren oder so. Das ist geil eigentlich, ne?
Lang
lebe das Internet.
Genau. Aber fangen wir mal mit einem Thema an, was, glaube ich, relativ gut auseinandernehmbar ist, weil wir damit auch so ein bisschen Erfahrung haben. Und zwar so die Strukturierung einer Gruppe im Hintergrund, weil ab gewissen Größen, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und ich glaube, ihr könnt das auch teilen, macht es einfach Sinn, eine bestimmte Struktur im Hintergrund einer jeder Spielgruppe zu haben. Seien das jetzt solche Sachen wie Ämter für bestimmte Aufgaben einzuführen, vielleicht so Teams zu bilden, die bestimmte Sachen organisieren, sei das jetzt Plot, sei das jetzt Essen, sei das jetzt Kommunikation mit der Orga und hat man nicht gesehen.
Ja.
Aber in einer gewissen Größe macht das auf jeden Fall Sinn. So meiner Erfahrung nach eher so, wenn man so eher auf die mittelgroßen Gruppen zugeht, also so mit so 10 plus.
Ja, eine Gruppenorga macht, finde ich, meiner Meinung nach auch bei einem Dreierteam Sinn, weil du brauchst einfach irgendwie eine Person, sagst du, wir wollen uns anmelden, kannst du uns anmelden? Oder kannst du mal erklären, wo wir unser Zelt hinstellen können? Mhm. Also du hast quasi du brauchst eigentlich immer erstmal irgendjemanden, der so kleine Sachen macht und dann wird natürlich die Aufgabe bei einer größeren Gruppe immer größer, bis hin, und das finde ich das markanteste Beispiel von der Aufgabenverteilung, was ich bisher gesehen habe, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, ist quasi dieser PR-Mann von den Sons of Madrescher. Das ist halt so eine Biker-Gang von aus der Endzeit.
Da weiß man genau, man hat es geschafft, wenn die eigene Gruppe eine PR-Abteilung hat.
Und wenn du dann krass mit irgendwelchen Leuten reden willst, du musst mit dem reden und so, klar, der kümmert sich drum, hat natürlich dann vielleicht dementsprechend auch irgendwie eine gewisse Kompetenz in dem Bereich. Und aber es ist wirklich auch interessant, dass man dann selbst sowas dann halt irgendwann hat.
Das ist wirklich eine gute Gruppe, die sind sehr, sehr gut organisiert.
Ja, macht das, ja mittlerweile sogar eigene Konst.
Ja, auf der wir alle angemeldet sind, zum Beispiel.
Also ich glaube schon, das macht auf jeden Fall bei so einer kleinen Gruppe Sinn, aber das wird dann wahrscheinlich dann auch eher oder kann auch eher ad hoc dann gelöst werden.
Klar.
So bei größeren Gruppen macht es, glaube ich, schon sehr viel Sinn, so etwas wie feste Ämter einzuführen. Ja. Vielleicht können wir da mal direkt dann zu dir kommen. Wie ist das bei den Fütrakern organisiert?
Also, wir
über
sagen...
Über 30 zum Teil aktive Spieler.
34, genau. Und wir sagen gerne, die Fütraker, also die Männer der Fütraker, auch wenn es Frauen dabei sind, das ganze Ding ist ja... Ja, egal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, genau, ich führe das Ding im Spiel als König an. Das ist ja schon mal eine Besonderheit.
Genau, der König Beo, für die, die sich fragen. Vielleicht hat man sich ja schon das ein oder andere Mal.
Mit langem Bart und ganz viel Schminke gesehen. Im Gesicht, weißen Haaren und einer Augenklappe bin ich dann König Beo, genau. Aber ich mache das Ding ja nur IT. Wie nennt man das nochmal? Alleinführend. Also wirklich wie so eine ganz schlimme Diktatur. Das funktioniert aber auch nur, weil meine Mitspieler, also wir haben 3 eigentlich so in der Orga und wir besprechen uns und wir planen, wir haben eine Dame, die kümmert sich komplett um das Essen. Das läuft dann wie so ein Stundenplan, also von vornherein, wir wissen auch noch nicht genau, wie es jetzt im kommenden Jahr läuft, weil es ja dann von Samstag bis Samstag auf dem Drachenfest ist. Ne? Genau, und wir haben jetzt eine ganze Woche. Und dann plane ich genau jede Stunde, was wir machen, also rein plottechnisch.
Was? Das funktioniert? Also wirklich, planst den Plot jede Stunde?
Genau. Also man kann sich das vorstellen wie Film. Ich mache ja, arbeite ja auch beim Film und genauso mache ich das auch. Ihr wart auch alle bei der BigfootCon.
Ja.
Ich habe das ganz genauso gemacht. Wie ein Film. Also wirklich jede Stunde habe ich etwas, ne, genau alles aufgeschrieben. Und das Ding sieht wirklich aus wie 6. Klasse Stundenplan. So sieht mein Drachenfestplan aus. Manchmal, wenn ich ein bisschen fertig bin und nicht mehr kann, dann gehe ich in mein Zelt und gucke nach. Denn manchmal habe ich mir auch aufgeschrieben, dann möchte König Bio einen ganz bestimmten Satz immer und immer wieder sagen.
Okay.
Vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel mal gesagt, Feuer kann brennen, aber es hält einen auch warm. Nee, Feuer kann nicht verbrennen, aber es hält auch einen warm. Und dann ist es etwas, was ich wirklich jede Stunde einmal gesagt habe, dann bleibt das in den Köpfen der Leute. Und das habe ich dann auf meinen Stundenplan geschrieben.
Okay, das ist auf jeden Fall eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise.
Unerwartet tatsächlich.
Unerwartet, das, ja.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit dieser Antwort, muss ich sagen.
Wie sieht das denn mit der restlichen Struktur aus? Also gibt es, habt ihr Ämter für so etwas wie die Logistik oder für Beschaffung von Sachen? Habt ihr da irgendwie eine festgesetzte Struktur?
Also das Ding ist, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich fasse mich mal kurz. Wir haben 2-3 Leute, die haben große, ich will nicht sagen LKWs, aber große Transporter und die ganze, wie nennt sich das nochmal, die Sachen, nein, also die Sachen, die man zu Hause hat, also das Lager,
der Fundus,
genau, das ist ja der Labbegriff. Genau. Der ist bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, die mittlerweile einen Kollaps kriegen, weil die Gruppe immer größer wird und mein Vater, der möchte die ganze Scheiße einfach nicht im Garten stehen haben. Ne? Das ist einfach mittlerweile sehr, sehr, sehr viel. Wir haben einen Reitertransporter, also für Pferde und so. Und dann kaufen wir uns jedes Jahr für, was weiß ich, 300 € einen Transporter für hin und zurück nach Diemelstadt und wieder zurück.
Gibt es dann irgendjemanden, der dann zum Beispiel die Finanzen hinter sowas regelt?
Also das ist
sehr, sehr wichtiges, ein mega wichtiges Amt.
Ja.
So die Kosten im Auge so
genau. Halten. Und das sind 2 Leute bei uns, wo ich unglaublich dankbar bin, weil ich mache ja selber nur die ganzen künstlerischen Sachen mit Zahlen, jonglieren kann ich nicht. Dafür muss man Leute einsetzen, die da Bock drauf haben. In meinem Fall ist es jemand, der studiert Mathematik und der andere ist Polizist. Also es läuft alles richtig.
Da wirklich mal eine Frage. Gibt es bei euch einen Gruppenbeitrag eigentlich, einen monatlichen?
Ja.
Also man bezahlt dann wirklich dann Dauerüberweisungen. Wie viel bezahlt man bei euch dann da in die Kasse?
Das sind 40-60 €. Es ist aber auch ein Unterschied zwischen Studierenden und Leute, die arbeiten.
Okay. Das heißt aber, da wird wirklich die Kasse gefüllt und dann kann man damit dann geilen Scheiß.
Genau, damit kaufen wir uns geilen Scheiß.
Und was, das finde ich nämlich auch wirklich ein Punkt und das ist wirklich ein ganz großer Unterschied zu kleinen Gruppen. Damit kannst du natürlich richtig viel erreichen eigentlich, also richtig viel basteln dann irgendwie. Was sind so die Sachen, die ihr da realisiert?
Also wir machen eine ganze Menge. Wir haben vor Jahren mal irgendwelche Tore gebaut, Zelte, Anschaffung, gemeinsame Ausrüstung. Jetzt eine ganz große Sache ist so ein Tarp, also so ein Wikinger-mäßig. Also wir versuchen historisch gesehen überhaupt nicht Wikinger zu sein, sondern eher so ein 13. Krieger Pathfinder-Wikinger. Genau, und da wollen wir uns jetzt Grillmöglichkeiten, wir haben ein Kochzelt besorgt, wir haben eine große Methalle aus 2 riesigen Zelten, lauter so Sachen.
Ja, also wie gesagt, ich kann das auch nur bestätigen, wenn man solche großen Gruppen hat, also selbst aus unseren so mittelmäßigen Gruppenhintergründen ist das ja auch schon super viel Logistik. Man braucht auf jeden Fall Leute, die da hinterher sind, was das Finanzielle angeht und auch so ein bisschen was den Überblick angeht. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine große Gruppe wie bei den Fedrakern hat, wo bei 34 Leuten man einfach mit völlig anderen Größenordnungen rechnen muss für alles. Sei es jetzt Zelte, sei es Nahrung, sei es etwas, sowas richtig Pillepalles wie genug Lampen für zu haben, um den ganzen Kram auszuleuchten, darüber einen Überblick zu haben, Standsetzung zu halten und so weiter, das ist alles, wäre schon fast eigentlich
was Amt. Was ja wirklich krass ist, wenn man sich das mal anguckt, da ist mir wirklich tatsächlich, ich würde eigentlich erst White Stars sagen, weil ihr wirklich auf dem Fade, beziehungsweise vorhin, einen sehr schönen Diner haben.
Genau.
Aber Das ist cool, gar keine Frage. Aber was wirklich übertrieben krass ist, ist einfach von Sons of Madrescha, ja, dass sie einem fucking LKW wohnen. Ja, da fällt einfach ein LKW an.
Mit Betten drin.
Mit Betten drin und denkst du, what the fuck, Alter? Die fahren da mit irgendwelchen Motorrädern rum. Dann hast du da ein Riesenlager, ein fucking LKW, wo irgendwie 20 Leute drin pennen. Dann denkst du, okay. Das ist wirklich...
Ja, das ist verrückt. Das ist, aber das ist auch ein Lab am Limit. Das ist richtig gut.
Oder kannst du aber auch als Großgruppe, das zeigt aber dann wirklich die Stärke von gut organisierten Großgruppen, dass du sagen kannst, so, okay, wir ballern aber dafür jetzt aber auch richtig. Und das musst du aber auch gut organisieren können, finde ich. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, dass du dann... Weil da brauchst du auch die richtigen Leute, die sagen, okay, wir besorgen... Weil
selbst dazu musst du echt geschaffen sein, um so etwas quasi fürs Hobby zu machen.
Also selbst wenn du das Geld hättest, ne? Und dann halt machst, aber so ein LKW da überhaupt auf die Idee zu kommen, sich das an das durchzuführen,
schon irgendwie ist schon zu checken, ob man dafür irgendwelche Erlaubnisse oder irgendwelche.
Du brauchst ja auch vor allen Dingen
Stellplätze, das ganze Jahr, alles Mögliche.
Ja, wie gesagt,
also es ist Heidenarbeit natürlich.
Ja, man muss wirklich dafür gemacht sein, aber das ist zum Glück auch erst wirklich relevant, wenn man auf wirklich großen Gruppen geht. Die Gruppe, die wir zum Beispiel alle gemeinsam spielen, die Middenheimer, die sind ungefähr so 10 bis 12 Leute, plus minus, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist.
Ja.
Und selbst wir haben schon so einen logistischen Aufwand, wo wir definitiv bestimmte Leute immer brauchen, die auf bestimmte Sachen immer Blick haben und die organisieren. Sei es jetzt, bei uns haben wir Kochdienste, bei uns haben wir Plot-Teams, bei uns haben wir noch so ein bisschen Logistik und dann noch so ein bisschen Finanzen, die dann meistens über ein, zwei Leute laufen, sodass das alles irgendwie gebündelt ist.
Ja.
Und wir schaffen es, ich würde mal sagen,
sagen wir mal so,
wir überleben.
Sagen wir mal so, unsere Stärke ist jetzt, unsere Stärke ist jetzt nicht unbedingt das Organisieren.
Nee.
Muss dann wirklich so sagen. Ich glaube, unsere Stärke ist halt vielleicht Geschichten zu erzählen und so, aber und das zu
improvisieren, das schaffen wir auch.
Improvisieren
ist halt flotter.
Aber es ist nicht so deswegen, aber dann vielleicht suchen wir dann auch einfach die falschen Leute aus. Also, aber das ist genau, das ist nämlich genau so ein Punkt, ich finde es ziemlich interessant, weil wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, so viel Großgruppenerfahrung haben wir gar nicht. Und ich glaube, das hat tatsächlich...
In organisatorischen Hinsicht.
Nee, aber auch eigentlich so, also wir beide zum Beispiel, wir waren jetzt wirklich damals bei den White Stars, die waren wirklich so mit 50 Leuten teilweise auf der Con oder 40, also wirklich richtig
groß. Sehr riesig.
Ja, yeah. Gerade auf dem Fate halt, wo dann, weiß ich nicht, wie viele Leute da sind, keine Ahnung, will keine falschen Zahlen jetzt in den Raum werfen, aber... Ich finde das nämlich auch interessant, warum haben wir diese Schwächen zum Beispiel bei uns, wenn wir unsere eigenen kleinen Gruppen haben? Und ich glaube, das liegt halt auch daran, ich finde also für mich persönlich, ist das halt immer so ein Ding, ich habe so ein Zeitmanagement, Zeitverteilungsproblem. Ich bin jetzt, wenn du arbeiten gehst, du hast ja dann irgendwie Urlaubstage und du musst halt überlegen, gehe ich jetzt in eine Gruppe rein, wo ich jetzt in eine Großgruppe zum Beispiel rein, oder holen mir ganz viele Leute von außen rein, mit denen ich nicht befreundet bin und verbringe mit denen ganz viel Zeit. Oder mache ich das quasi nur mit meinen Freunden zusammen und hole mir dann einzeln Leute rein, die quasi auch dann vielleicht Teil des Freundeskreises werden.
Freunde, wie gerade eben schon gesagt, diese wunderbare Folge mit dem wunderbaren Marcel wird präsentiert von Hartmann und Rübe mit ihrem Fizzler. Ein Getränk, von dem wir absolut begeistert sind und welches vor allem als Antrieb für unsere Bullshit-Bingos herhält.
Ja, übrigens hier im i verlinkt auch.
Ja,
ne?
Im i verlinkt, die ihr euch immer anschauen könnt. Wir verzehren dort immer einen Roleplayer, das ist ein Cocktail mit diesem wunderbaren Zeug. Und ihr könnt es euch natürlich selber mal anschauen und dabei sogar ein klein bisschen sparen. Und zwar mit einem Rabattcode, und zwar Code OTBLASE, groß zusammengeschrieben, ohne Bindestrich. Und ihr könnt dieses wunderbare Gesöff euch anschauen auf snakeoil.shop.
20% rabattiert.
Genau.
Jetzt kaufen und genießen.
Vielen Dank an Hartmann und Rübe und zurück in die Folge. Und je nachdem, wer jetzt hier von uns das Wort hatte zuletzt, aber das entscheidet Lukas.
Also was ich sagen kann über meine Gruppe, die für Draker, wir sind seit 2008, gibt es uns überhaupt? Da haben
also
wir
auch krass lange.
Ja, es ist, ja. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der ist 2000 geboren. Muss man überlegen, der war da 8 Jahre alt.
Ja.
Ne? Also,
diese Erlebnisse werden wir öfters haben.
Ich hatte da lange blonde Haare zu dem Zeitpunkt. Nur, egal.
Ich kenne ein Foto davon. Vielleicht kannst du das so mal schicken.
Nein, auf keinen Fall werde ich das hier einfügen. War das zu deiner
geheimnisvollen Händlerzeit?
Nee, doch, nein, das war davor noch, auf jeden Fall. Da war ich noch kein Schauspieler.
Ah.
Ja, da habe ich noch Kunst studiert. Egal, worauf ich hinaus möchte ist, genau, wir waren damals drei Leute und haben uns dann in den vielen Jahren, die da kamen, weiterentwickelt, sodass wir jetzt heute am 34 sind. Und eine ganz wichtige Sache organisatorisch gesehen ist dabei entstanden, also ja, ganz viel eigentlich, aber was ich besonders gut finde, ist, jeder der Spieler wird von vornherein angehalten, eine Palette lokales Bier mitzubringen. Ne? Und die wird dann alle auf einen Haufen gestellt. Dann gibt es ein extra Zelt neben dem Kochzelt. Das Kochzelt haben wir auch gebaut.
Damit da ordentlich gesoffen wird. Auf
genau,
der
genau. Auch, ne? Und dann kann ja, das ist halt nicht hauptsächlich für uns, ne, sondern weil wir auch jede Menge Gäste einladen, ja, jedes Jahr.
Das kann man quasi zusammenfassen, ja, als quasi so gruppeninterne Rituale, die gemacht werden, um so ein bisschen Zusammenhalt in der Gruppe zu haben. Das, ich denke mal, jede Gruppe hat sowas. In klein und groß. Aber gerade bei großen Gruppen finde ich das schon durchaus wichtig, dass da noch so dieser Zusammenhalt gemacht wird, denn was ich mich sehr oft gefragt habe, gerade nach so Situationen, wo wir zum Beispiel beim Untotenfleisch waren im Lerz,
ja.
Baron Bay, aber
2013 auch, übrigens, ja, ne? Also die meisten leben wahrscheinlich gar nicht mehr, die da.
Die leben nicht mehr.
Hey, wahrscheinlich jetzt in Rente, jetzt in Abrente.
Okay, vielleicht. du weißt, dass auf jeden Fall die Conquest Crowd das hier sehen wird. Aber egal. Aber zum Beispiel auch solche Geschichten wie, ich war mit einem guten Kumpel das andere Mal, als wir auf dem Conquest waren, bei der Stadtwache. Noch bevor das der Tross war, hatten wir ja die Stadt und die Stadt hatte eine Wache, war auch eine große Gruppe, wirklich auch so 50 Leute ungefähr, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Und wo ich, nachdem ich solche Erfahrungen hatte, fragte ich mich immer, gibt es so etwas wie eine kritische Masse bei Großgruppen? So eine Masse, wo zu viele Leute in der Gruppe sind, dass das Konzept bzw. der interne Zusammenhalt in der Gruppe so weit sich auflockert, dass das sehr, sehr nicht mehr wie der Freundeskreis ist, auch nicht mehr wie der Bekanntenkreis, sondern wirklich teilweise sieht man sich nur auf dieser einen Con zum ersten Mal oder einmal im Jahr und das war's.
Also, gibt es sowas? Also mir wird da, also ich glaube, was ich weiß doch auf jeden Fall ein Gegenmittel, wenn die Gruppe zu groß wird. Das ist immer schon eine Sache, die wir auch bei den Wild Stars gehabt haben, weil die Wild Stars ja wirklich für eine Lab-Gruppe wirklich übermäßig groß war. Ja. Wir hatten halt Untergruppen. Das heißt, du hast dich nun mal in kleineren Gruppen organisiert. Zumindest haben wir uns organisiert. Wir waren dann das Labor, was die IT-Drogen hergestellt hat. Und damit hast du dann wieder einen anderen Zusammenhalt, als wenn du, als mit den anderen 50 Leuten, weil das halt wirklich super schwierig ist. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall dagegen, wieder einen neuen Zusammenhalt zu kriegen. Aber
ich würde zustimmen, das ist so etwas wie eine kritische Masse.
Glaube ich schon.
Jein. Also ehrlich gesagt, nee, glaube ich nicht. Aber das war ja, da haben wir ja schon früher drüber geredet, das ist, für mich ist das nicht so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in meiner Wikinger-Gruppe ist es so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so dieser Kriegerbereich, der wird gerade von einem jungen Mädchen angeführt, worauf ich sehr stolz bin. Dann haben wir nochmal einen extra Frauenbereich, also das heißt, diese ganzen Frauenthemen, die wichtig sind, die werden separat angeführt und ich mache im Großen und Ganzen als administratorisch mit den alten Leuten und König Bios Best Friend. So, und die Politik, ne? Das muss man auch sagen. Aber ja, ich würde nicht sagen, OT würde ich nicht sagen, es gibt eine wirkliche zu große Gruppe, weil wir das alles spielerisch hinkriegen.
Aber liegt das nicht auch daran, einfach wie gut es dann geführt wird? Also, und ich glaube, würde einfach mal sagen, umso größer die Gruppe, umso aufwendiger und so herausfordernder wird es. Und wenn du jetzt 60, 70, 80 Leute anführen musst, als Gruppe, ist es wesentlich schwieriger als 30 Leute, sage ich jetzt einfach mal.
Ich glaube.
Und also dann brauchst du vielleicht auch Untergruppen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich würde persönlich
sagen, dass es die kritische Masse durchaus gibt, drauf ankommend, wie die Gruppe angefangen hat. Wenn die Gruppe angefangen hat als ein kleines, sehr familiäres Ding nur unter Freunden und man holt immer mehr Leute von draußen, die jetzt nicht Teil des Freundeskreises sind, dann, finde ich, gibt es durchaus eine kritische Masse, die man erreichen kann, sodass das ursprüngliche Feeling in der Gruppe, dieser Zusammenhalt, verloren geht. Wenn man eine Gruppe anfängt, direkt mit dem Hintergedanken, wir möchten gerne ein
Konzept aufbauen. Heftig expandieren.
Ja, ne? Mit Expansion im Hinterkopf schon aufbaut. Dann glaube ich, dass das weniger passiert, weil dann umgeht man auch sehr viel die Fallstricke von so Gruppen, wo du ja zum Beispiel meintest, was man dagegen machen kann. Man kann von vornherein direkt sagen, man baut Untergruppen in dem Hintergrund ein und so, dass man das große Wachstum quasi auffangen kann. Aber wenn das jetzt so als so eine ganz kleine Gruppe anfängt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel unsere Mischpoke auf dem Fallen, was ja quasi eine Familie, so eine Patchwork-Familie ist, die könnte ich mir jetzt nicht vorstellen mit 30 Leuten von allen möglichen Ecken und Enden, dass die noch dasselbe Feeling und dasselbe Flair hat, wie das, was wir da haben.
Das darf auch niemals so groß werden, auf gar keinen Fall.
Aber es gibt, ich meine, es gibt auch Beispiele, zum Beispiel aus dem Witcher-Universum von Gruppen, die von Leuten, also die quasi die Gründer der Gruppe ja auch überlebt haben und einfach weiterspielen irgendwann. Mh. Und das passiert natürlich dann auch irgendwie ab und zu, dass du halt wirklich dann einfach einen Grundschock hast und dann ein, zwei von den Gründern wegfallen und eventuell tatsächlich quasi das komplette Gründungsteam gar nicht mehr mit dabei ist. Wir hatten das ja schon beim Projekt zum Beispiel damals in der Kolonie, wo wir damals Gruppe mit dabei waren, ganz heiß mit dabei waren, wie die Kolonie damals gegründet wurde. Und die Leute, die sich das ja ausgedacht haben, waren ja nach der ersten Veranstaltung dann nicht mehr da, weil es dann dieses ganze Drachenfest-Drama dann gab. Genau, und dann hat sich das ja verselbstständigt wieder.
Das war eine Schlammschlacht.
Ja. Ist natürlich wieder ein Lagerthema, aber das hast du natürlich bei Gruppen auch, dass du halt sowas... Das und dann ändert sich aber der Spirit aber auch.
Ja, total.
Aber wenn wir zu dritt jetzt eine Gruppe gründen, oder zum Beispiel Mittenheim zum Beispiel ist ja extra zum Beispiel so angelegt, also unser Mittenheimer Strafregiment im Imperiumslager, das ist halt darauf angelegt, dass wir nur Freunde mit reinnehmen, weil wir eben keine Großgruppe sein wollen, die quasi ihren Spirit verliert. So, wie wir spielen, wie wir miteinander umgehen, dass ja auch OT-Freunde sind und so. Und ich glaube, wenn die jetzt von jetzt auf gleich, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Aufnahmestopp nicht machen würden, kann die von jetzt auf gleich, sind wir 25, 30 Leute, dann haben die Leute schon keinen Bock mehr teilweise. Klar. Und dann hast du dann quasi eine komplett andere Gruppe, die quasi nur so ein kleines Korn quasi noch hat von dem Gründungsgedanken quasi.
Ja.
Und ich glaube, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen tatsächlich, oder?
Ja, also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, was wir euch ans Herz legen könnten, wenn ihr eine Gruppe aufbaut oder gründen wollt, macht euch direkt am Anfang Gedanken, möchtet ihr das gerne familiär und sehr eng halten oder habt ihr im Hinterkopf, dass das vielleicht auch größer wird, größere Dimensionen annimmt und baut dementsprechend vielleicht auch schon die Struktur der Gruppe auf, so nach dem Motto, gibt es verschiedene... Keine Ahnung, wenn ihr jetzt eine militärische Gruppe habt, gibt es verschiedene Einheiten. Wenn ihr eine gesellschaftliche Gruppe habt, gibt es verschiedene IT-Grüppchen, die verschiedene andere Sachen verfolgen. Was ja auch später nochmal interessant wird, wenn wir zum Thema Plot und so ein bisschen Spielstil und Spielphilosophie kommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, damit kann man sich sehr viel, ich sag jetzt mal, auch Leid ersparen. Denn wir haben schon die ein oder anderen Gruppen gesehen, die auch an ihrer Größe oder mit Zunahme
verendet sind.
Implodiert sind, wirklich.
Ja, das kann man wirklich sagen. Als ich damals mal im grünen Lager das Nordwindviertel geführt habe, und ich habe es insofern geführt, dass wir jeden Donnerstag eine große, große Feier gemacht haben, den sogenannten Torstag. Und es gab zwei Jahre, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass mich eine Person mal in den Arm nehmen musste, weil ich weinend zusammengebrochen bin, weil so viel Stress und so viel Plot und so viel Inhalt einfach auf mich niedergeprasselt sind, dass mich das fertig gemacht hat. Das war dann der Moment gekommen, wo wir das grüne Lager verlassen mussten. Da kamen noch zwei, drei Punkte zusammen, warum im Endeffekt ich mich noch dafür entschieden habe, dass meine Gruppe jetzt ins Stämmelager marschiert und weg ist aus dem grünen Lager. Aber im Endeffekt ist es das. Diese gewaltige Verantwortung über so viele Menschen und deren Gefühlswelten, das ist einfach unglaublich. Also man muss gucken, für mein Empfinden, dass man das Ganze familiär hält. Meine Gruppe, meine Wikinger-Gruppe, meine ganz bösen Wikinger, die von ganz vielen Leuten gefürchtet werden und als die letzten Assis teilweise bezeichnet werden, sind meine Familie.
Da sprichst du einen interessanten Punkt an, wo du von dieser ganzen Verantwortung getroffen wirst. Etwas, was wir zum Beispiel sehr oft in unseren Gruppen machen und was ich persönlich für eine sehr gute Herangehensweise sehe, ist, dass der IT-Anführer der jeweiligen Gruppe nicht der OT-Anführer ist, sondern dass es OT im Hintergrund ein anderes Organisationsteam gibt, was quasi so ein klein bisschen die Richtung angibt oder so ein bisschen weisungsführend ist, sodass es niemals den allein Verantwortlichen für etwas gibt.
Nein, das darf auch nicht sein, weil das ist der letzte Quatsch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, König Beo ist IT wie OT der Diktator. Ich in meiner WhatsApp-Gruppe bin ich der Letzte, der... Ich
würde gerne Organisator sagen, aber wenn du die Föderaker gerne so auch führen würdest draußen...
Nein, das ist wirklich eine ganz spitze Hierarchie. Also
eine
wirklich,
Pyramide.
Es gibt den König, es gibt die Seherin, es gibt sein Jahl, Punkt. Das ist also schon sehr, sehr bösartig. Das ist etwas, was ich niemals in echten Leben haben möchte.
Keine flache Stand-Up-Hierarchie auf jeden
Nein,
Fall.
Nein, das ist eine ganz unangenehme Situation und ich möchte auf gar keinen Fall...
Doch schon sehr flach, weil es ja kaum...
Ja, flach im Vertikal.
Ich will sagen, ich will diese Situation nicht in meiner WhatsApp-Gruppe, in meinem Forum, in meiner Facebook-Geschichte, möchte ich nicht haben. Die Föderaker wird geführt von mehreren Faktoren und ich bin nicht der Einzige, der was sagt. Und es ist schon sehr oft vorgekommen, dass ich Sachen gesagt habe, die ich gerne spielerisch machen würde. Und dann haben andere Leute gesagt, ey, das können wir nicht machen. Und ich finde das gut, das ist wichtig. Ja. Es ist wichtig. Ja,
ich finde es persönlich auch eine gute Herangehensweise, weil das macht's das macht's irgendwie auch so ein bisschen lockerer. Man weiß genau, die und die Leute, wenn die Con vorbei ist, dann kann man mit denen Sachen besprechen, was man gerne machen möchte. Sachen werden ein bisschen offener angesprochen. Und ich glaube, es kommt auch wesentlich weniger zu diesem IT-OT-Vermischen von Führungs...
Ja.
Ja,
von so Führungsstrukturen.
Was ich wirklich gemerkt habe, als wir tatsächlich in einer anderen Imperiumsgruppe waren, dass es natürlich auch schon trotzdem wichtig ist und gut ist, wenn du als IT-Führungsposition auch zumindest in der Orga mit dabei bist. Weil du halt IT-Führungsposition halt immer eigentlich die Verantwortung hast, du musst den Leuten ein Spiel bringen. Und das ist erstmal die allergrößte Verantwortung letztendlich. Also dann, bevor irgendwie dein eigenes Spiel, der eigene Spielspaß irgendwie kommt, sollte, damit die Leute halt was zu tun haben. Gerade wenn du halt eine Befehlshierarchie hast. Ja. Wenn du jetzt wirklich so eine Familie spielst, wo du nicht so viel Hierarchien hast. Klar, aber jetzt zum Beispiel als König Beo, hast du ja selber beschrieben, du hast ja diesen ganzen Schulplan dann auf einmal, damit die Leute bespaßt werden. Ich glaube, wenn du da dich vertust, dann hast du wirklich schnell ein Problem in der Gruppe.
Ja, genau. Das spielt nämlich zu einem wichtigen Aspekt, den man ab einer gewissen Größe nochmal anders skalieren muss. Rein, wo du ja schon gesagt hast, WhatsApp-Gruppe. Kommunikation innerhalb von der Gruppe gestaltet sich auch noch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Wo man jetzt zum Beispiel bei so einer 4-5-Mann-Gruppe ohne Probleme ein, zwei WhatsApp-Gruppen haben kann, um sich zu auseinanderzusetzen, brauchen manche Gruppen wahrscheinlich ganze Discord-Server für sich alleine. Also ich kann mir vorstellen, dass die Suns wahrscheinlich so einen E-Mail-Server haben mit Verteiler und hast du nicht gesehen. Aber Kommunikationsplattformen sind wichtig, um da auch offen zu bleiben. Aber man braucht auch so ein bisschen eine segmentierte Kommunikationsplattform, damit auch so mal die Orga-Leute einfach mal für sich Sachen besprechen können, um das dann weiterzugeben.
Arsene Squad, wir treffen uns am Sonntag um 20 Uhr im Discord. Ach, das wird wahrscheinlich danach ausgeschieden.
Aber je nachdem, vielleicht gleichzeitig.
Wie ihr schon gehört habt, die Arsene-Truppen, für die ihr nicht kennt, das ist eine GSC-Truppe, die wir auf dem Preis fürs Leben spielen. Wir gehen da in die Rolle der Antagonisten und wir sind auch relativ groß mit relativ vielen Leuten, auch Leuten, die jetzt komplett neu dazukommen, weil GSC, da können erstmal fast alle rein, die sich anmelden. Und wir benutzen jetzt dafür zum Beispiel Discord, weil es einfach eine direktere Art ist, sich absprechen zu können. Ja. Gerade jetzt auch, was jetzt so übers Land verstreute...
Du kannst Videokameras benutzen und den Leuten ins Gesicht gucken. Auch wenn es nur digital ist, ist es das, was gerade möglich ist und das ist gut.
Genau. Wobei tatsächlich wird ja immer noch viel wirklich tatsächlich Forum benutzt. Ne? Also ich finde halt auch im Forum, ich finde es Fluch wie Segen.
Ist Typsache so.
Es ist, ich finde es halt praktisch, weil für die Organisation ist es halt, weil du kannst es immer sehr gut selber strukturieren irgendwie. Aber ich persönlich zum Beispiel bin fast nie in so einem Forum unterwegs, Bergfest für mich zu sehr. Ich auch da nicht. Passiert zu wenig.
Ich auch nicht.
Dafür, dass man dann regelmäßig da reinguckt und dann
aber ich mein,
lohnt sich nicht und dann wird es nicht genutzt. So
die Zeit, dass ich ein Forum benutzt habe, war zu der guten Labzeit, als es noch Labgate gab. Das ist leider vorbei.
Würdest du es als ein Forum bezeichnen? Ich glaube, der Stefan
es gab da Foren. Es gab da Foren.
Ich habe Labgate geliebt.
Genau, auf jeden Fall Grüße gehen raus an den Stefan von
übrigens hast
von
du jetzt
ehemalig Labgate.
Und Labgate, Stefan war übrigens, zwei oder dreimal.
Wenn du den Bühnenauftritt der RPC mitzählst, waren es
drei sogar.
Nein, einmal Mikrofon in der Audio-Only-Version in der zweiten Folge von unserem Podcast. Zweimal Audio-Only, einmal auf der Bühne.
Ja. Auf jeden Fall dann liebe Grüße gehen raus, genau. Lieber Stefan von Labgate. Ja. Aber Labgate existiert natürlich jetzt nicht mehr.
Leider nicht mehr, nee.
Und deswegen
trotzdem ein ganz tolles Mitglied der Vödraker auch.
Genau, er spielt ja auch bei der Vödraker mit. Aber wie gesagt, Kommunikationsplattform, ja. Nächsten Tipp, den wir euch geben wollen. Baut auf jeden Fall euch eine gut funktionierende Kommunikation im Hintergrund auf. Das erspart auch sehr, sehr viele Dramen. Denn wie oft kann man schon irgendwelche Diskussionen ausbrechen, weil Mensch XY nicht Post XY gelesen hat. Also schaut auf jeden Fall, was da am besten funktioniert.
Also wenn du schon von Drama sprichst, mir ist ja gerade wirklich eine Sache in den Kopf gekommen. Auch eine Sache, die, glaube ich, wirklich sehr viel diskutiert wird und so. Und das ist vielleicht, naja, es ist ein bisschen anders. Also Endzeit und Fantasy haben ähnliches Problem, aber nicht genau dasselbe. Also im Fantasy-Bereich ist es zum Beispiel so, dass du Großgruppen hast und du hast meistens einen Plot von außen und die Großgruppe nimmt den Plot und nimmt sehr viel Platz ein für den Plot. Und kann somit quasi, wenn es quasi nicht smart geführt ist, so das sollte integriert werden von außen, dass so quasi andere ein bisschen Plot wegnehmen.
Das war eine sehr lange Zeit ein Dauerbrenner in den Lab-Meme-Gruppen, die Lab-hortenden Großgruppen. Die Plot-hortenden
Großgruppen. Gute Orgas denken sich vielleicht dann auch einfach Plots für die Großgruppen aus und dann für die kleineren. Und auf der anderen Seite, was ich aber viel, viel schlimmer finde, schon fast, weil es weniger kontrollierbar ist, ist zum Beispiel in der Endzeit das Problem, dass du gerade das Fallen oder das Fate, das ist eine Stadtsimulation, wo du sehr, sehr viele Großgruppen hast und das Spiel eigentlich nur vorangeht, wenn die Großgruppen was machen, weil du keine externen, kaum externen Plot hast. Genau, das heißt, wenn die Großgruppen nichts machen, wenn die Großgruppen keinen Krieg anfangen, wenn die Großgruppen zu kuschelig sind, wenn die Großgruppen sagen, ja, hier, ich habe mit denen mal OT Bier getrunken, ja. Ich mag die jetzt total gerne, wir haben jetzt mit denen mal Frieden geschlossen, können wir das nächste Mal eine Party mit denen feiern, IT.
Voll
nein,
gut.
Das ist genau das, was passiert, diese Plot-Macht und damit auch Plot-Verantwortung. Spider-Man, kennen alle den Spruch, wenn du die Plot-Macht hast, dann hast du die Verantwortung, dass du die Leute, dass du Krieg generierst, dass du Leute, dass du Action reinbringst ins Spiel und dass die Leute anfangen, irgendetwas zu tun. Das, was passiert irgendwie. Und ich glaube, da hast du halt so eine Verantwortung bei den Großgruppen, die ich extrem krass finde. Teilweise, also vor allem Endzeit ist so ein spezielles Beispiel. Ja. Aber wie geht man damit um Beispiel eigentlich?
Wie gesagt, wo wir kurz wieder zurückkommen zu dem Punkt, den wir schon mal gesagt haben, da macht es wirklich Sinn, quasi einen direkten Ansprechpartner zu etablieren von Großgruppe zu Orga und zurück. Einfach nur, um falls es da in irgendeiner Hinsicht Absprachen gibt oder Dinge gibt, die adressiert werden müssen, vielleicht auch im Nachhinein, ist es halt besser, wenn die Orga nicht direkt dem IT-Anführer vor die Matte fährt und sagt, was habt ihr denn da gemacht, bla bla bla, sondern...
Aber das passiert meistens, ja.
Das ist halt das Problem, wenn man das Gesicht der
Gruppe
so ein bisschen ist.
Ja,
aber das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Wo wir gerade bei Plots sind, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Aspekt, und zwar interne Gruppenplots. Da haben wir ja relativ viel zu tun, weil in unseren Gruppen gibt es eigentlich immer internen Plot, der auch immer von bestimmten Leuten vorgeplant wird. Ihr seid da ja auch relativ stark aktiv drin und ich manchmal auch.
Es ist ja eigentlich auch das Wichtigste, was man auf einer Con erledigen muss.
Genau. Da können wir mal vielleicht darüber ein bisschen sprechen.
Also mir fällt gerade wirklich eine Sache ein. Das Plot-Wichteln. Das haben wir wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten mal einmal intern wirklich Plot-Wichteln gemacht bei einer Gruppe. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil da teilweise dann die,
Welcher Gruppe war das denn?
Ganz kurz, Plotwichteln, was bedeutet das?
Also Wichteln bedeutet ja, dass jeder bekommt einen Namen gezogen und schenkt demjenigen was.
Ein Zufallsgeschenk.
Genau. Ja. Und wir hatten das einmal, haben wir das gemacht, gruppenintern, das hat nur so halb funktioniert. Da hat jeder in der Gruppe, jeder Einzelspieler in der Gruppe einen anderen Namen gezogen, muss einen Plot vorbereiten. Hier war so ein bisschen das Problem, nicht jeder Spieler ist so der geborene Plotschreiber. Und, und teilweise haben die Leute weniger Zeit oder weniger Lust und so weiter. Deswegen teilweise ist das ein bisschen unausgeglichen. Fand ich aber trotzdem einen interessanten Ansatz, kann man trotzdem ausprobieren. Was aber gut funktioniert hat zum Beispiel, fand ich, war, dass wir zwei Großgruppen hatten. Das war nämlich unsere Arsen-Truppe, unsere GSC-Gruppe und die KFB. Das war, war eine andere Gruppe auf derselben Endzeit-Con, wo wir gesagt haben, wir bereiten uns gegenseitig als Großgruppe einen größeren Plot vor. Und das hat dann wieder ganz gut funktioniert. Das heißt, jeder bereitet was vor und dann hat jeder was ein bisschen davon.
Du guckst so erstaunt. Das ist zum Beispiel...
das haben wir beide zum Beispiel gemacht.
Ja, das wurde organisiert. Ohne jetzt nicht unbedingt da super mit einzuweihen. Einfach nur, weil wir dachten, es wäre vielleicht auch interessant, dich spontan auf solche Sachen reagieren zu lassen. Weil du bist ja bei den Arsen-Truppen der große Anführer. Und dementsprechend bist du auch immer sehr viel mit dem Spiel an andere Gruppen hinaus beschäftigt, weil du bist derjenige, zu dem die Leute immer hingeschliffen werden, wenn sie zu uns kommen. Und dementsprechend haben wir gedacht, wir machen irgendwas Cooles, damit auch so Leute, die tiefer bei uns stehen, was zu tun bekommen.
Aber das ist ja ganz cool, davon habe ich ja sogar nichts mitbekommen.
Ja,
das ist sehr lustig.
War so ein bisschen eine Überraschung.
Das war diese KFB-Nummer, wo auf einmal dein Sohn in Anführungsstrichen...
Nee, das war was anderes. Das war spontan.
Das Klauen von der Zeitmaschine und so einen Kram zu
machen.
Ganz großartig.
Wir sind ja noch rumgelaufen, also ganz kurz, um die Leute abzuholen. Wir sind tatsächlich rumgelaufen, Dominik und ich, 2 Stunden. Und haben Kassetten aufgenommen und die versteckt.
Ja, und so Audiologs à la Fallout, à la Metro und so.
Genau, und haben dann quasi eine Schnitzeljagd für die Leute dann veranstaltet.
Chaos.
Ja.
Wir haben zum Beispiel mit den Mittenheimern, das ist jetzt einfach das beste Beispiel, weil wir da mit sehr vielen aktiven Leuten sind.
Imperiums Lab.
Haben wir angefangen, Blutball aufzuziehen. Für uns als Gruppe selber. Wir wollten eine Blutballmannschaft gründen, ja. Wir wollten trainieren, unsere eigenen Trikots machen. Und dieses ganze Ding ist im Endeffekt nur für uns die Gruppe gewesen. Was dann am Ende daran geendet ist, dass wir auf dem Epic sogar richtig gespielt haben gegen die Mannschaft von
der Stadt.
Die Stadtmannschaft.
Genau, die Lügenbude da.
Lügenbude.
Die Schummelbude. Ja. Wie dem auch sei. Das war zum Beispiel so ein Plot, den wir uns komplett aufgebaut haben. Oder zum Beispiel, dass das Blutballspiele aus der Heimat vorgetragen werden, dass Leute mit Briefen auf einmal ankommen und solche Geschichten. Super viel Kram, der im Endeffekt dazu da ist, so ein bisschen die Durststrecken auszufüllen, die vielleicht von außen entstehen.
Ja, dieses ganze zwischen den Kriegen, diesen ganzen großen Plots, die von vornherein vorgeschrieben sind. Ich habe zum Beispiel mich darum gekümmert, dass wir mit dem Chaoslager connected sind, weil ich so einen Rattenplot vorgegeben habe und vereinzelt Leute angesteckt habe. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich ja mal, ich glaube, dich auch angegriffen.
Ja.
Und dann habe ich so 2 grüne LEDs in sein Gesicht geleuchtet und dann habe ich gesagt, ja, hier, bla bla bla, die gehörnte Ratte, bla bla bla, also alles aus dem Imperiumslab und so. Das sind alles so ganz kleine Sachen, die das Spiel total gut voranbringen.
Vor allen Dingen muss er ja sagen, und das ist ja auch ein Trend, mal der Old Classic Lab ist ja so, dass du eine Orga hast, die gibt den Plot und du als Spieler reagierst darauf. Und das heißt, du hast quasi 2 gleiche Positionen. Die meisten Veranstaltungen, die größten Veranstaltungen sind meistens irgendwelche Lagergeschichten und so. Oder zum Beispiel auch das Epic, wo letztendlich nur gekämpft wird. Da gibt es kaum Plot.
Also für uns, sagen wir mal so. Der Alltag
aber im eines Grunde,
imperialen Soldaten ist relativ simpel aufgebaut.
Ja,
aber
wenn
dadurch,
du möchtest.
Aber dadurch muss halt jede Gruppe eigentlich selber zur Orga werden, selber Plot machen und ein gutes Lager in einem guten Lager hat jede einzelne Gruppe Plot für andere und somit wird das Ganze richtig belebt. Und dann dadurch, du brauchst keine große Orga, die irgendwie durch die, die die ganze Zeit irgendwie drauf achtet, haben die Leute irgendwie Spiel, sondern wenn jede einzelne Gruppe etwas dazu tut, quasi so als so ein Kollektiv, ja, dann hat jeder was zu tun. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich gerade als Großgruppe auch als Plotgeber verstehen sollte. Dass man sich überlegen kann, wie können wir mit anderen interagieren, ist ja auch für einen selber ja auch Spiel, ne? Ist ja klar, keine Frage. Aber wie kann ich generell für andere Spiel generieren? Und mit natürlich der Hoffnung, dass die anderen das auch machen. Und dann wird es halt richtig cool, glaube ich.
Ich habe da mal mit einem ganz tollen Regisseur gesprochen, dessen Namen jetzt einfach mal nicht, bla bla bla. Ich habe da mal mit einem ganz tollen Regisseur drüber gesprochen und der sagte, ich bin vom Stamme der Nimm. Ich nehme. Das bedeutet, du spielst erstmal alles und so und du gibst nur und so. Und ich denke, das ist genau, wo sich Film und Lab so unterscheiden oder zumindest von der Produktionsart und Weise. Weil als Spieler ist es viel geiler, wenn du gibst. Du solltest dich niemals darauf verlassen, dass die Con dir alles vorgibt, was du zu spielen hast, was deine Gruppe angeht, sondern du solltest immer etwas vorbereiten, was für deine Gruppe da ist. Du musst vom Stamme der Nimm sein. Also nein.
Von der Gib sein.
Ja, du musst vom Stamme der Gib sein. Entschuldigung. Ja.
Auf gut Deutsch vertraue niemals dem Plot alleine dein Spiel anzutreiben, sondern mach da auch immer was Eigenes. Was auch einen anderen richtig guten Grund hat, was ja auch eine sehr, sehr gute Stärke von Gruppen generell ist, man kann damit das eigene Charakterspiel und die eigene Charakterentwicklung ein bisschen antreiben, weil es ist ja so, wenn man jetzt nicht Teil einer Gruppe ist, dann ist das Einzige, was einen quasi ans Charakterspiel bringt und ans Charakterentwickeln bringt, das Spiel mit dem Plot oder anderen Spielern. Und das ist nicht immer gegeben, dass das super funktioniert oder dass das auch reibungslos funktioniert. Und wenn man dann quasi eine Gruppe hat, wo man intern halt auch so ein bisschen den eigenen Charakter nochmal ein bisschen ausarbeiten kann, in eine andere Richtung hin entwickeln kann oder generell einfach mal den Charakter als Charakter spielen kann, als ein Mensch, der auch im Alltag Dinge macht. Da ist interner Plot, der das so ein bisschen herauskitzelt, einfach super wichtig. Und auch, wie ich finde, wesentlich spielfördernder. Also ich kann mir da nicht vorstellen, also ohne diese internen Plots würde ich mir das Spiel mittlerweile sehr, sehr leblos vorstellen.
Genau, LARP würde ja kaum Spaß machen, wenn alles funktioniert. Ich glaube, die größten Charaktere in der Filmgeschichte sind die größten Versager. Also zum Beispiel mal Darth Vader. Der hat einfach mal seinen ganzen Körper dahin gegeben, er hat seine Frau verloren, seinen Sohn, seine Familie, seinen Kult, seinen Orden. Einfach alles ist scheiße. Und gerade das macht ihn zu dieser Person, die wir kennen und lieben. Und auch im Lab ist es so, wenn jeder Plot funktionieren würde, also wenn König Beo jede Schlacht gewinnen würde gegen seine Feinde Askir und so, dann wäre das doch gar kein Spaß mehr. Für niemanden. Die ganze Gruppe freut sich doch daran, wenn es Probleme gibt. Und gerade dann wird eine Figur sehr stark, wenn sie auch mal verlieren kann und verlieren muss.
Genau. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit Plots, die halt nach außen gegeben werden, sprich es gibt dann ein Zwischenspiel zwischen den Gruppen,
ja, genau,
dann ist das ein riesen Mehrwert. Wie zum Beispiel beim Imperiumslab, wo dann am Ende dieses Vorlesen der Blutballspieler aus der Heimat dazu geendet ist, dass man dann auf dem Tor vor großer versammelter Fan-Gemeinschaft, die sich da spontan gegründet hat, das letzte finale Spiel vorliest und dann alle sich angefangen haben zu verprügeln.
Aber das ist das ist natürlich auch wieder andersrum. Zeigt das natürlich auch, wenn ein Plot gegeben wird, ist es natürlich auch cool, wenn er angenommen wird. Ne? Ja. Also es ist quasi ein Geben und Nehmen. Nehmen auch den
das man Plot annehmen. Man muss vom Stamm der Nimm sein.
Aber auch für der oben quasi einen Plot zu unterstützen. Ist natürlich scheiße, wenn man einen Plot macht und jeder bereitet was vor und keiner interessiert sich aber für die anderen Plots.
Aber das ist ja auch genau das, was ich immer wieder sage, auch beim Schauspielunterricht. Sag niemals Nein im Rollenspiel. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn du Ja sagst. Also Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Lukas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist so schön, dass ich heute Abend mit euch ein bisschen Bier trinken durfte. Bin gerne hier. Wenn jetzt Lukas sagen würde, ich habe gar nicht Geburtstag.
Mein Vater hatte heute Geburtstag.
Ja, das wäre aber wieder cool. Aber wenn er sagen würde, ich habe ja, okay, gar nicht genau, Geburtstag, das wäre scheiße. Wenn mein Vater hat heute Geburtstag...
Das ist mein Bruder, Wichser.
Das wäre ein gutes Spiel, weil er dann sagen würde, oh.
Wir sehen doch für dich alle gleich aus.
Ja, genau, ich habe mich mit deinem Vater das letzte Mal getroffen.
Ja.
Aber genau, das sind genau die Sachen, also dieses Ja-Sagen zum Beispiel, das ist, mein...
Jetzt kriegt ihr noch so einen kleinen Crashkurs von Schauspielerei.
Aber, Entschuldigung. Ja, aber es ist tatsächlich, ja. Aber ich finde, das ist ein wichtiger, wirklich wichtiger Punkt, darum ist es auch gut, dass man ganz kurz drüber spricht.
Ja.
Also, es gibt wirklich so viele Situationen, die dadurch entstanden sind. Nur, dass jemand einen Impuls gibt, du gibst ja einen Impuls und du brauchst Impulse als Charakter, um daraus was entstehen zu lassen. Und wenn du vor allen Dingen, du kannst ja auch nicht jeden Scheiß selber ausdenken. Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie, ey, wir hatten zum Beispiel auf dem Trollgrund hatten wir die Situation, haben wir darüber gesprochen, dann hier dein mein bester Freund, dein Ehemann, der ist ja abgehauen in den Wald und dann haben wir doch drüber diskutiert, ob er jetzt tot ist oder lebt. Oder ist dann einfach eine dumme Idee, wird einfach in den Raum geworfen, vom anderen wird es aufgenommen und auf einmal hast du eine komplett neue Geschichte innerhalb von Sekunden entwickelt und dadurch, die kann sich dann auf einmal über die ganze Con hinweg weiterentwickeln. Und das, wie toll das ist eigentlich. Ne? Und auf einmal kann jemand diesen Typen spielen. Den Vater, ja, den Ehemann irgendwie auf
sowieso.
Einmal.
Das Tollgrund war eine ganz tolle Veranstaltung.
In Ordnung, Freunde. Also, zum Abschluss. Das war jetzt mehr wieder so ein Laber-Podcast, wo wir so ein bisschen von Stöckchen auf Steinchen kamen, aber das ist ja so.
Fand ich wirklich schon. Ich glaube, wir haben sogar einen Clip rausgehauen, einen richtig guten. Einen oder zwei.
Vielleicht sogar.
Die wir als Clips rausbauen
werden
können.
Werden wir sehen.
Seid gespannt, Freunde.
Also, fassen wir noch einmal zusammen unsere kurz und knapp unsere Tipps für eine gute Gruppe. Einmal habt auf jeden Fall eine Struktur im Hintergrund, die euch das so ein bisschen erleichtert und das Organisieren besser macht. Habt eine gute Kommunikation, am besten mit einer passenden Plattform, wo jeder was mitbekommt. Habt auf jeden Fall immer interne Plots, das bringt wunderbar Spaß, einmal für die Spieler in der Gruppe, aber auch draußen. Und überlegt euch von vornherein, wollt ihr eine kleine familiäre Gruppe oder eine, die auch groß wird und wächst und baut dementsprechend die Gruppe intern so ein bisschen auf.
Und fünftes auf jeden Fall noch, seid euch bewusst, welche Plot-Macht ihr habt, wenn ihr eine sehr, sehr große Gruppe seid und dementsprechend dann auch darauf achtet, dass jeder auf der Veranstaltung auch dadurch dann noch Spiel bekommt.
Ja. Und seid vom Stamm der Nimm. Manchmal und aber auch gib. Vom Stamm der Gib.
Beides eigentlich. Also muss geben und nehmen. Ist also,
geben und nehmen.
Also irgendwie funktioniert diese...
Also mehr geben. Im Lab wirklich würde ich sagen, viel mehr geben als nehmen. Weil nehmen, ey, das kann ja jeder.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns auf jeden Fall. Macht es gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschaußen, Freunde.
Ciao.